Herr Rosenbaum, Sie kamen als Achtjähriger nach Genf. War das das erste Mal, dass Sie aus der engeren Beziehung und der engeren Umgebung von Minsk herauskamen?
Ja, da kam ich in Genf in die Schule und bin sofort mit dem Judenproblem konfrontiert worden. Das sehe ich retrospektiv, ich habe es damals nicht verstanden. Ich kam also in die Primarschule und frug dann der Lehrer jedes Kind Namen und so weiter und Religion. Das war damals üblich. Nun ist ja mein Name mit R, ich bin also ziemlich am Ende des Alphabets. Und es waren also ein paar Juden, vielleicht der eine namens Bloch und der andere Guggenheim. Und als die drankamen bei der Religion, da antwortete der Bloch etwas geziert, Israelit. Ich verstand nicht, warum er Israelit sagt. Das ist so etwas abwegig. Und dann kam der Guggenheim dran und der sagte auch Israelit. Und als ich dran kam, sagte ich Juif. Ich weiß nicht, das war eine natürliche Reaktion auf einen durchaus abzulehnenden Vorgang. Nicht wahr? Ja. Und im Zusammenhang mit dem Juif kann ich also folgendes Erlebnis erzählen. Ich kam ja aus Russland aus der Zeit der Pogrome, der Kischinew-Pogrom, habe auch böse Sachen gesehen als Kind.
Was geschah da? Wir wissen das zu wenig heute.
Kischinew-Pogrom, da wurden diese Kosaken losgelassen auf den Juden und metzelten die Juden und vergewaltigten die Frauen und raubten die Juden aus, nicht wahr? Wobei diese Gewalttätigkeit ist natürlich nicht nur gegenüber den Juden. Ich kann mich an Folgendes erinnern. Da war ein Soldaten und die standen aufgestellt in Reih und Glied auf der Straße und ich schaute zum Fenster hinaus. Und da ging ein junger Offizier an denen vorbei und guckte jeden an. Und bei dem einen war vielleicht ein Knopf nicht in Ordnung und so, auf der mit der Peitsche über das Gesicht haut und das Blut floss. Und er bewegte sich nicht, er blieb ruhig stehen. Ja, das ist eine Erinnerung vom vielleicht 4-, 5-, 6-Jährigen, nicht wahr? Mit den Juden, das war, man wusste das. Vielleicht habe ich verdrängt. Ich glaubte, für Sachen in Erinnerung gehabt zu haben von irgendwelchen Verprügeln von Juden. Aber vielleicht sind das auch Vorstellungen. Jedenfalls war das so, dass diese furchtbare Pogromzeit, wo also die Juden dazu 10.000 und 50.000 Mann hoch zu Tode gehauen wurden.
Das waren Vorgänge, die auch allgemein bekannt waren.
Absolut allgemein bekannt. Vom Staat, diese zaristische Regierung, die war ja sehr ungenügend und es wurde viel geklagt und dann gab man halt die Juden denen zu fressen, nicht wahr? Der Pöbel konnte sich auslassen an den Juden. Das hat nicht der Hitler erfunden, die Judenmorde. Nur waren die Technik nicht so weit. Nicht wahr? Ja. Ja.
Und mit diesen Erfahrungen kamen Sie jetzt?
Kam ich in die Schweiz und war natürlich auf antisemitische Kundgebungen etwas empfindlich. Und da in der Schule habe ich, nachdem ich wenige Wochen in der Schule war, hat ein Schüler aus einer Elternklasse, also größer als ich, hat mir gesagt, Salzwief, Saujude. Und ich habe den wirklich spitalreif geschlagen. Und dann gab es eine große Untersuchung, die mit der Bemerkung endete eines Lehrers über mich. Der sagte, Monsieur Garçon, il est très gentil quand on le laisse tranquille. Aber dieser Junge, der ist sehr lieb, wenn man ihn in Ruhe lässt. Das war absolut richtig, nicht wahr? Ich war nie aggressiv, aber furchtbar cholerisch, was ich heute noch bin. Ja. Aber heute habe ich das vollkommen in der Hand. Ja. Ich kann mich erinnern, gerade in diesem sehr großen Prozess, den ich, glaube ich, erwähnt habe, den ich führte, hat der Staatsanwalt eine etwas antisemitische Andeutung gemacht.
Ich kann gerade noch mal wiederholen, den großen Prozess, den ich führte als mein Vater, dann haben wir es...
Ja, dieser große Bankprozess, den ich führte, hat gerade zur Zeit, wo mein Vater in Zürich war, hat der Staatsanwalt irgendeine Bemerkung gemacht, die man ihm als antisemitisch vielleicht nicht nachweisen konnte, die aber durchaus klar gemeint war. Und da bekam ich einen cholerischen Anfall, den ich auffing, technisch, indem ich einfach mich zwang, 12-mal ganz tief ein- und auszuatmen. Aber sonst hätte ich den zusammengeschlagen. Also das sind diese Reaktionen der verzweifelten Abwehr. Ja.
Und waren diese Zustände in Russland mit ein Grund dafür, dass Ihre Eltern entschieden, Sie nach Genf?
Ja, nur wegen der Pogromgefahr haben die Eltern die Kinder aus Russland weggeschafft.
Ja. Das fiel Ihnen schwer.
Ja, das war ganz selbstverständlich. Wer es konnte, hat seine Kinder ins Ausland geschafft. Das war ganz selbstverständlich, dass die Leute, die finanziell dazu in der Lage waren, haben ihre Kinder ins Ausland geschafft, aus der Hölle in das Paradies.
Und dann kamen Sie in eine neue Hölle?
Dann kam ich in ein enfer à petit feu.
Ja. Wie sah es jetzt aus? Sie hatten doch zu Hause Deutsch und Russisch gesprochen.
Ja.
Und jetzt kamen Sie in ein französischsprachiges Gebiet, ja, in eine französischsprachige Schule.
Ja.
Fiel Ihnen das sehr schwer?
Ich hatte ja Mademoiselles gehabt. Konnte das auch in Französisch, das ist mir überhaupt nicht schwer gefallen. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich eine Lernzeit, ich redete Französisch dann. Nun ist es so, ich weiß nicht, ob ich speziell sprachbegabt bin, aber ich glaube, Juden, speziell russische Juden, die diese schwere russische Sprache konnten, haben keine Mühe, eine andere Sprache zu lernen. Also für mich ist Französisch absolut wie eine Muttersprache. Deutsch spreche ich ja auch so weit brauchbar. Italienisch weiß ich keine Grammatik, aber man merkt es mir nicht an. Ja.
Und wie sahen so diese ersten Eindrücke in der Schule aus? Die Mutter war da, die Schwester kam jetzt dazu.
Ja, da kann ich mich erinnern, das war in Genf, habe ich eigentlich eine angenehme Erinnerung. Das gab so diesen Schulgeist am Gymnasium. Ich war zuerst in der Primarschule, aber dann im Gymnasium, wo ich schon Latein hatte dann. Das war eine angenehme Atmosphäre in der Schule. Und die Lehrer waren irgendwie Persönlichkeiten. Ich weiß, der eine, der Lateinlehrer, der hieß La Fontaine, und der war so auch ein bisschen so ein bon vivant. Das war ganz nett. Und dann nachher, als ich dieses Erlebnis in Lausanne hatte, da wurde ich von Schule zu Schule hinausgeschmissen. Ich war ein schwerer Ziehbarer. Ja. Und kam dann schließlich nach einer Diebstahlsgeschichte, wo man mich erwischt hatte, und wo mein Vater und meine ältere Schwester sich dann darum kümmerten, dass man mich nicht in eine Erziehungsanstalt tat, sondern bedingt verurteilte. Sie sagten, ich soll, man wird also für mich sorgen und so. Kam ich nach dem Landerziehungsheim Glarisek, an das ich also sehr schöne Erinnerungen habe, trotzdem man mich auch aus Glarisek hinauswarf, weil ich immer noch sehr unausgeglichen war. Ich war sogar für Galerie 6, dass es sehr tolerant war, ein sehr schönes Landerziehungsheim, war ich unerträglich. Ich bin eigentlich erst ins Gleichgewicht gekommen durch die Bekanntschaft mit meiner ersten Frau.
Und diesen Ballabend.
Wie?
Und diesen Ballabend.
Und diesen Ballabend, ja, wo ich bin dann, wir sind dann sehr bald mit Analytikern in Berührung gekommen, auf Umwegen. Als ich meine Frau kennenlernte, war sie war ja 6 Jahre älter als ich, Erzieherin in einer elsässischen Familie, sehr reiche Leute, der Mann war Witwer und hatte einen Sohn und eine Tochter, die nur wenige Jahre, 2, 3 Jahre jünger waren als meine Frau. Und sie kam dorthin als Haushälterin und als Erzieherin, als Hausdame, Erzieherin. Und dieser alte Mann verliebte sich unsterblich in diese herrliche Person. Und sie mochte ihn sehr gern, aber sie mochte ihn nicht heiraten. Und lernte mich dann kennen. Und das war für diesen alten Mann, war das Schrecklichste. Er war ein hochanständiger Mensch, ein sehr, wirklich sehr anständiger Mensch. Das war für ihn etwas Schreckliches, dass er diese Abgotternfrau verlor. Und dass dieser junge Bengel, er hatte nichts gegen mich einzuwenden, aber ich meine, und er versuchte mit diesem Problem fertig zu werden und war daran, das Problem durch Suizid zu lösen. Und dann ist meine Frau mit diesem, also meine, ja, sie waren schon verheiratet, ist mit diesem Problem, er kam dann nach Zürich und verkehrte bei uns und so und führte sich wie ein Gentleman auf, wunderbar, er war es auch. Zu jung und hat sich also mit dem Jungen beraten und der Jung hat, ich glaube, ein paar Sitzungen mit diesem Mann gehabt und sie hat, und dann habe ich mit ihm doch sehr gesprochen. Ich hatte eine gewisse psychologische Ader, ich war ja ein junger Kerl von 21 Jahren. Und dann passierte etwas auf das Messer schneide Gefährliches. Der Teufel kam mit ins Spiel. Ich hatte kein Geld und war am Anfang des Studiums. Und da sagte er, er wolle mir das Studium finanzieren. Sehr gefährlich. Ich habe mir das mit ihm gesprochen, überlegt und habe ihm gesagt, hören Sie zu, ich akzeptiere das, weil ich weiß, dass ich das Studium in kürzester Zeit beenden werde und in weit früher Ihnen das Geld werde zurückgeben können, als Sie erwarten. Ich habe diese Prüfung bestanden, ich habe das Studium sehr bald beendet und bin dann sehr bald als junger Anwalt wie eine Rakete hochgeschossen und konnte ihm das Geld zurückgeben. Inzwischen war der französische Franken, er hatte mir französische Franken gegeben, die damals, ein Franken war ein Franken, dafür hatte ich genauso viel Schweizer Franken bekommen, war der französische Franken vielleicht auf den Hundertstel des Wertes gefallen. Ich gab ihm Schweizer Franken zurück, so wie er sie mir gegeben. Dann sagte er, da hatte ihm der Teufel gestochen, mais je vous ai donné des francs français, donnez-moi donc des francs français. Also ich soll ihm ein Trinkgeld geben. Das kriegst du von mir nicht. Du kriegst Schweizer Franken von mir. Und der Mann ist dann wirklich, ich meine, solche Erlebnisse tun dann eine Freundschaft binden. Ist dann doch nach ein paar Jahren gestorben. Wir sind dann sehr befreundet geblieben mit den beiden, mit der Tochter und dem jungen Sohn. Das war also ein Intermezzo. Das ist vielleicht nicht ganz uninteressant, gerade so etwas zu erzählen, weil das die Stellung und die Schwierigkeit der Stellung des Fremdlings in dieser und die Fallen, die einem das Schicksal stellt. Das war eine, hätte eine Versuchung sein können, weil er sagt, ich habe dir französische Franken gegeben, mir französische Franken. Nun ist das ist auch nicht aus ethischen und moralischen Gründen, dass ich das abgelehnt habe. Vielleicht auch aus Perspikacität, aus Überleben, halt, du erwischst mich nicht, aber auch aus dieser völligen Distanz zum Geld. Wenn er nicht Juden ist, der Jude, der Wucherer, der Geldsüchtige, das stimmt nicht. Wenn der Jude seine Geistigkeit verliert, kann er natürlich im Materialismus sich ebenso verhacken wie immer. Aber nun bin ich also ein bisschen ein Zwitter. Ich betätige mich ja kaufmännisch, obwohl ich nie auf einen grünen Zweig komme mit diesem Kauf. Aber ich meine, ich lebe ja soweit ganz gut. Aber nicht wie bei meinem Vater, aber doch weitgehend ist bei mir, liegt der Akzent des Lebens im Geistigen. Ja.
Und kam das auch dadurch, dass Sie dann durch das Erlebnis und das Treffen mit Jung zu sich selbst noch mehr fanden?
Jung hat mir entschieden geholfen. Ich habe ja nachher später, Sie haben ja das aus meiner der einen Rede gesehen, ich bin in Justiziertumsgeschichte hineingefallen. Und dass ich diese Sachen, ich kann schon sagen, überlebt habe, habe ich weitgehend nicht Jung, sondern demjenigen, was ich bei Jung gelernt habe, zu danken. Der Jung ist eine sehr ambivalente Persönlichkeit. Man wirft ihm ja vor, dass er Nazi gewesen sei. Ich kann mich an Folgendes erinnern, dieser Vorwurf wurde erhoben, als ich bei ihm in der Analyse war. Und ich bin der Sache nachgegangen und habe damals gefunden, er sei kein Nazi, der Vorwurf sei zu Unrecht. Und habe ihm den Brief geschrieben, dass ich als sein Analysant habe dieses Problem mich beschäftigt und dass ich also festgestellt habe, dass das Verleumdungen seien. Er hat mir dann einen Brief zurückgeschrieben, den ich leider verlegt habe. Ich bin kein Historiker, ich behalte nichts auf. Wo er mir schrieb, dass ihm nie ein Brief in seinem ganzen Leben, hat ihm kein Brief eine solche Freude bereitet wie der meinige. Nun ist das mit dem Nazi-Sein vom Jung, ist das sehr kompliziert. Der Jung ist, wie ich dann später dokumentarisch erfahren habe, ist wirklich auf die Nazis hereingefallen. Wie nur ein protestantischer Pfarrerssohn auf die Nazis hereinfallen kann. Er ist wirklich hereingefallen und hat wirklich geglaubt und hat die ungeheuerlichsten Sachen gesagt. Kundgetan. Ich habe ein ganzes Jung-Dossier, kann ich Ihnen geben. Und der Jung für ihn war Kommunismus, da konnte er nicht sachlich dazu Stellung nehmen. Und die Russen. Und was er nicht wusste, auch die Juden. Unbewusst war er auch ein Antisemit, aber völlig unbewusst. Er hatte Patienten, Juden gehabt, mit denen einer seiner Schüler ist Erich Neumann, ein großartiger Analytiker gewesen. Aber ich habe mit dem Jung Folgendes erlebt. Ich will das möglichst kurz fassen. Ich hatte einen Prozess, der in die Geschichte eingegangen ist, als der Spanien-Prozess. Als diese Franco-Bewegung kam gegen die legitime Regierung in Spanien, habe ich der spanischen legitimen Regierung Flugzeuge verschafft, sämtliche ausrangierten, aber noch brauchbaren Flugzeuge der Schweiz und die litauische Artillerie. Ich habe das denen verschafft. das ist egal, gut schon gut. Und es war, habe damit so wieder gehandelt gegen ein Ausnahmegesetz in der Schweiz. Dieses Ausnahmegesetz war verfassungswidrig. Das ist also herausgekommen und es wurde mir der Prozess gemacht und ich bin dann durch die Instanzen vom Bundesgericht durch Stichentscheid des Präsidenten mit 3-2 Stimmen zu 4 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Ich habe dann auch 3 Monate Untersuchungshaft gehabt. Und zwar ist mir die bedingte Verurteilung verweigert worden, weil ich keine Reue gezeigt habe oder nicht genügend Reue. Man hat mich gefragt, ob ich bereue. Habe ich gesagt, ja, ich bereue es. Das nächste Mal werde ich es nicht von der Schweiz aus, sondern vom Ausland aus tun. Und das war also keine genügende Reuekundgebung. Da bin ich also, hat man mir die bedingte Verurteilung nicht gewährt. Kurz und gut, ich habe also meine Strafe abgesessen und habe im Gefängnis, das Erlebnis würde ich Ihnen auch schildern, diese Erfahrung im Gefängnis, eine Erfahrung gemacht, die unendlich wertvoll war. Und kam dann zurück zu meinem Analytiker, zu Jung, und habe ihm von dieser Erfahrung, geistigen Erfahrung im Gefängnis berichtet. Und da kann ich mich erinnern, dass der Jung mir sehr still, ohne ein Wort zu sagen, zugehört hat, mich dann noch still angeschaut hat, ist dann aufgestanden, hat von seiner Bibliothek ein Buch, offenbar eine, vielleicht eine Erstausgabe, ich weiß, oder ein Buch von ihm über Alchemie, ja, und hat mir dieses Buch mit beiden Händen überreicht, die Gabe des Lehrers und den Schüler. Das war eine wunderbare Geste. Nur um zu sagen, dass er auch dieser Aspekt beim Jung durchaus vorhanden war. Und der gleiche Jung hat folgendes Verbrechen begangen. Als ich aus dem Gefängnis kam, hatte ich das Bedürfnis der Stille. Und ich war Mitglied oder Gastmitglied dieser psychologischen Gesellschaft, wo es Vorträge gab, und hatte eine Freundin, eine sehr sympathische, liebenswerte Frau, und die mir sagte, aber was, bist du verrückt, was kommst du denn nicht hin zu den Vorträgen, du hast doch nichts Ehrenrühriges gemacht, komm doch hin. Sagte ich, nein, das möchte ich also nicht. Ja gut, sie wollen mit dem Jung sprechen. Da hat sie mit dem Jung gesprochen, und hat mir berichtet, der Junge hat gesagt, aber selbstverständlich soll ich kommen. Und dann bin ich gekommen und dann wehte dort in dieser psychologischen Gesellschaft ein Nazi-Wind. War da hineingeweht, was ich nachträglich erfahren habe. Es war auch ein Vortrag da von einem Nazi, der mir nicht fiel. Kurz und gut. Ich bekomme dann 2-3 Tage nach diesem Vortrag einen Brief vom Jung, wo er mir sagt, wieso ich dazu komme, da zu erscheinen, ich solle da nicht mehr erscheinen. Und da sagte ich meiner Freundin, wie ist das? Sagt sie, das verstehe ich nicht, du musst mit dem Jung reden. Habe ich den Jung gebeten um eine Unterredung. Nun wohnt der Jung in Küsnacht und hat dann noch in Bolligen ein Retiro. Gut. Da hat er mich zu dem Retiro, das ich kannte, bestellt. Das Retiro ist aber, das Häuschen ist einem Garten, das etwa 200 Meter von der Straße oder 100 Meter von der Straße ist, und da ist ein Törchen. Und ich hatte Assoziation, er hat mich in das Retiro bestellt, weil er in Stille, in Ruhe. Aber der Jung erwartete mich am Gartentor, draußen am Tor. Und ich kam und sagte, Herr Professor, ich verstehe da etwas nicht. Ich hätte gern gewusst, wieso Sie dazu kommen, mir diesen Brief zu schreiben, nachdem Sie der Frau Doktor sowieso nach Ihrer Darstellung gesagt hätten, ich soll doch kommen. Worauf der Jung mir wörtlich sagt, Auch das verwundete Tier verkriecht sich, um zu verenden. Diesen Satz will ich nie in meinem Leben, ein ungeheuerlicher Satz. Ich bin überzeugt, dass kaum jemand in meiner damaligen Lage, ich hatte keine Persona mehr, ich hatte alles verloren, was ich hatte, Stellung, Geld, alles, dass 95-99% der Patienten in dieser Situation Selbstmord begangen hätte. Auf mich hat dieser Satz gewirkt wie ein Peitschenhieb, der mich hinaufhob. Ich habe gesagt, adieu, Herr Professor, ich habe den Mann nie mehr angeschaut. Das hat mich wunderbar hochgelegt. Aber diesen Satz hat der Jung gesprochen, auch das verwundete Tier verkriecht sich, um zu verenden. Das hat der Pfarrerssohn gesagt.
Und kam bei Ihnen auf die Ebenen, die Ihnen schon früher den
Antrieb. Ja, ein Jude aus Russland, den kann nichts schrecken. Ich habe gegen Jung nicht das geringste Ressentiment, und zwar nicht aus Edelmut, sondern ich verstehe den psychischen Vorgang in dem Mann, für den er nichts kann.